Schwerpunkt. Themen, Talks und Reportagen.
Hallo und herzlich willkommen zu diesem Schwerpunkt und Ohrenspitzen für einen Rundgang bei der Firma Sennheiser. Hier werden Mikrofone und Kopfhörer gebaut und es gibt auch ganz erlesene Stücke, die hat man uns auch gezeigt. Also dann Platz und Anteil nehmen. Viel Spaß dabei, wünscht Eberhard Dietrich. Wir sind jetzt mit unserem Guide Peter Arasin von Sennheiser bei Sennheiser unterwegs und erfahren zunächst etwas über die Geschichte.
Vorne ist der Haupteingang. Sennheiser hat weltweit 2800 Mitarbeiter. Davon sind 1200 Mitarbeiter hier am Standort tätig. Und die anderen verteilen sich dann auf rund 40 Länder weltweit, wo wir unsere Vertretungen haben, die dann wiederum die Kunden mit unseren Produkten versorgen. Die Exportquote, das sollte ich noch hinzufügen, beträgt 85%. Also nur 15% unseres Umsatzes erzielen wir in Deutschland. Die Geschichte hat ja seinen Anfang genommen. Man kann sagen, 2 Wochen nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Er war ja damals der Leiter eines Instituts an der Hochschule, an der Technischen Hochschule in Hannover. Die hatten in den Kriegsjahren den Auftrag, kriegsrelevante Forschung zu betreiben. Und zwar ging es um Verschlüsselung von Sprachsignalen bei der Funkübertragung. Ja, 1943 gab es dann über Nacht einen Bombentreffer im Institut. Da war dann nichts mehr mit weiter forschen. Dann hieß es aber, ist egal, du musst weitermachen, ist ja kriegsentscheidend, such dir irgendwo anders Platz in der Region. Und da fand sich dann eben ein größeres Gebäude leerstehend hier in Wennebostel. Und da ist er dann mit doch immerhin 50 Mitarbeitern eingezogen. Das war 1943, ja, und dann war der Krieg zu Ende, 1945. Die meisten Mitarbeiter gingen dann in ihre Heimat zurück, weil das Institut aufgelöst wurde von den britischen Besatzungsmächten. 14 kamen aber hier aus der Gegend und die überlegten vorher schon, Mensch, wie soll denn das hinterher weitergehen, wenn der Krieg zu Ende ist? Von irgendwas müssen wir überleben. Und die Entscheidung fiel dann recht schnell, wir gründen eine Firma. Und die hieß dann Labor W, Labor Wennebostel, oder? Vollständig ausgeschrieben, Laboratorium Wennebostel. Ja, und das Erste, was dann produziert werden konnte, das waren Messgeräte. Die erste Großserie umfasste 7 Stück. Mehr Material war nicht da, nicht? Die Kriegszeiten waren so, wie man sich es heute kaum noch vorstellen kann. Und diese Geräte konnten dann an die Firma Siemens verkauft werden. Siemens hatte damals von den britischen Besatzungsmächten den Auftrag bekommen, in Deutschland die zerstörte Telekommunikation neu aufzubauen. Die brauchten einfach alles. Und gar nicht viel später kam ein Repräsentant von Siemens und sagte, Herr Sennheiser, Sie haben doch mal ein Institut geleitet für Hochfrequenztechnik und Akustik. Sie verstehen doch was von Akustik, wir brauchen nämlich dringend Mikrofone. Unser Lieferant antwortet nicht mehr. Hier ist ein Muster. Können Sie uns das nachbauen? Wir brauchen 200 Stück. Und da kam dann Labor W mit seinen Mikrofonen zum Zuge. Die nannte man damals dann DM1, dynamisches Mikrofon Nummer 1. Und recht zügig stellte man dann auch fest, Mensch, was wir da nachbauen, beinhaltet ja erhebliches Verbesserungspotenzial. Lass uns mal was Eigenes entwickeln. 1947 wurde dann das DM2 vorgestellt, dynamisches Mikrofon Nummer 2. Ja, und die Kunden sagten dann, ja, klingt gut, ist auch robust, aber ist so ein bisschen groß, also ne, salopp gesagt, ein mächtiger Kartoffel. Man sieht ja den Sprecher dahinter gar nicht so richtig. Geht das nicht auch kleiner? Okay, das nahm man sich zu Herzen und baute dann ein Mikrofon. Das sah im Wesentlichen aus wie ein dünnes Rohr, so wie ein Bleistift im Prinzip. So schwungvoll gebogen, damit es ein bisschen schick aussieht. Und der eigentliche Wandler, nicht der Schallschwingung in elektrische Schwingung, der empfing also die Schallwellen durch dieses hohle Rohr und war dann am Boden oder auf dem Tisch und man sah nur dieses kleine Einspracherohr. das bewarb man dann ganz kess mit das unsichtbare Mikrofon. Das fand das deutsche Fernsehen interessant, denn die Fernsehtoningenieure, die suchten unsichtbare Technik. Die wollten, dass man keine Mikrofone mehr im Bildschirm sehen konnte. Und das war zumindest ein Schritt in die richtige Richtung. Ja, und die Namensgebung, die war ein bisschen kritisch. Denn 1948 hatten wir die Währungsreform, da wurde die D-Mark eingeführt. Wenn unser Mikrofon irgendwo, ne, im Bild zu sehen war, DM2, was? Um weitere Missverständnisse zu vermeiden, drehte man die Buchstabenfolge dann um. Aus DMs, also aus dynamischen Mikrofonen, wurden MDs, ne, mikrofondynamisch. Und diese Bezeichnung, die haben wir uns bis auf den heutigen Tag erhalten. Wirklich bekannt geworden ist Sennheiser dann mit dem MD-421. Das wurde 1960 in den Markt eingeführt und mit dem Mikrofon ist der Markenname von Sennheiser international bekannt geworden. Das MD-421 bauen wir seit 1960 ununterbrochen bis heute und die Kunden wollen es unverändert. Na gut, wir haben die Farbe umgestellt. Früher waren sie fernsehgrau. Das war der Wunschfarbton in Zeiten des Schwarz-Weiß-Fernsehens, weil die Videokameras das nicht so richtig auflösen konnten. Da wurde das Mikrofon also quasi unsichtbar. Später wurde das dann nicht mehr im Fernsehen eingesetzt, weil es doch ein bisschen groß ist und auffällig. Stichwort unsichtbares Mikrofon. Und es wurde dann immer mehr auf der Bühne eingesetzt zur Abnahme von Musikinstrumenten. Denn die Rockmusik wurde in den 60er Jahren riesengroß. Das hieß auch gewaltige Beschallungssysteme. Also selbst eine laute Basstrommel musste man dann kräftig verstärken, damit zigtausende von Zuhörern auch alles mitbekamen. Und es durfte auch gerne laut werden. Und da brauchte man Mikrofone, die den enormen Schalldruck, den die Bassdrum erzeugt, auch ohne Schwierigkeiten übertragen können. Und da war das MD-421 die erste Wahl. Später dann für den Gitarrenlautsprecher und für die Blechbläser. Also an vielen Stellen wurde das Mikrofon für die Direktabnahme von Musikinstrumenten weiterverwendet, bis auf den heutigen Tag. Jedes Jahr haben wir vom MD-421 10.000 Stück gebaut. Für die Entwicklung des Unternehmens waren nämlich noch andere Sachen wichtig. Mitte der 50er Jahre kamen die Spieleshows auf, viel mehr Mobilität war auf der Bühne gefragt. Der Moderator flitzte auf der Bühne von links nach rechts und ständig am Mikrofonkabel zerrend. Das war natürlich ein Ärgernis, das wollte man loswerden. Die Idee war, geht das nicht auch irgendwie drahtlos? Naja, und dann bauten wir 1957 die ersten Funkmikrofone. Damals noch mit Röhrentechnik. Da war der Taschensender so groß wie ein Flachmann. 0,5 Liter. Ja, und die Funkmikrofontechnik, die hat sich dann für Sennheiser zunächst mal als, ja, die hat ein gewisses Schattendasein geführt, die ersten 10 Jahre. Erst Anfang der 80er Jahre nahm das dann einen erheblichen Aufschwung. Und für uns bedeutet das in der jetzigen Zeit rund 1/4 des gesamten Umsatzes. Die Funkmikrofontechnik ist für Sennheiser ein ganz wichtiger Bereich geworden. In den 60er Jahren kam die Konsumerelektronik ins Laufen. Die Leute hatten ein bisschen mehr Geld, kauften sich kleine Stereoanlagen. Und Sennheiser wollte gerne an diesem neuen Geschäftsbereich teilhaben und entwickelte 1965 Philharmonic, eine sehr fortschrittliche HiFi-Anlage, damals schon mit Aktivlautsprecherboxen. Also in den Lautsprechern sind die Verstärker gleich mit eingebaut und können dadurch optimal abgestimmt werden. Und es gab damals, 1965, schon eine Fernbedienung. Die Anlage war ihrer Zeit voraus. Leider war das mit dem Preis auch so. Der war ebenfalls seiner Zeit weit voraus. Die ganze Anlage kostete damals so 6 bis 7 Netto-Monatsgehälter. Würde sich auch heute nicht in Riesenstückzahlen verkaufen. Es wurde ein Flop. Okay. 3 Jahre später, 1968, wurde dann der HD-414 vorgestellt. Ein neu entwickelter Kopfhörer. Man muss sich das so bei Sennheiser vorstellen, da gibt es jedes Jahr die Sennheiser-Tagung. Da kommen dann alle Vertriebspartner weltweit mal für ein Wochenende hier zusammen. Man klopft sich freundlich auf die Schulter wegen der schönen getätigten Umsätze und natürlich wird die Situation genutzt, um neue Produkte vorzustellen. Und Professor Sennheiser sagt, liebe Partner, vergessen Sie erstmal alles, was Sie bisher über Kopfhörer zu wissen geglaubt haben. Wir haben den Kopfhörer nicht erfunden, aber wir haben ihn völlig neu entwickelt. Denn Kopfhörer haben bislang wenig Freude gemacht. Die waren schwer, die waren zerbrechlich. Einmal zu Boden geplumpst, waren sie kaputt. Ja, und dann waren sie im Klang quäkig. Und teuer waren sie auch noch. Das konnten wir alles entscheidend verbessern durch den Einsatz leichter Kunststoffmaterialien. Und mit diesen Schaumohrpolstern sitzt er wirklich ganz bequem. Sie können sich eine ganze LP-Seite, CDs gab es ja noch nicht,
anhören, ohne dass sie überhaupt merken, dass sie einen Kopfhörer aufhaben. Ja, und wir haben herausgefunden, wenn man die kleinen Hörkapseln offen gestaltet, dann können wir den Klang entscheidend verbessern. Ja, und das Ganze für 49 Mark das Stück, liebe Partner. Was meinen Sie denn? Wie viel können Sie davon in Ihren Märkten pro Jahr weltweit absetzen? Stille im Saal. Null Begeisterung. Ja, man zählte dann zusammen und war der Meinung, weltweit könnten sich eventuell 500 Stück pro Jahr verkaufen lassen. Im selben Jahr gab es dann, wie alle zwei Jahre damals, die internationale Funkausstellung in Berlin. Sennheiser ist immer dabei mit Messestand, stellt die neue Errungenschaft vor. Und die Funkausstellung ist eine typische Ordermesse für den Handel. Damals noch viel mehr als heute. Und die haben das Potenzial sofort erkannt und innerhalb kürzester Zeit 80.000 Stück vorbestellt. Das wurde ein Riesenerfolg. Ja, man kann sagen, der größte Erfolg in der Unternehmensgeschichte. Aber die Zeiten waren auch reif, denn viele hatten eine kleine Stereoanlage sich angeschafft. Und wenn der Mann von der Arbeit nach Hause kam, so dieses typische Bild, dann wollte er gerne mal ein bisschen Gas geben mit der neuen Errungenschaft. Und sehr schnell war Stress in der Familie angesagt. Die Frau wollte vielleicht lieber Fernsehen gucken, die Kinder sollten schlafen. Ja, mit Gas geben und mal richtig laut machen, war nix. Frust. Und dann kommt Sennheiser und bewirbt seinen neuen Kopfhörer unter der Überschrift »Besser hören, ohne andere zu stören«. Das Produkt blieb 15 Jahre im Programm, bis es abgelöst wurde durch Neuentwicklungen. Und wir konnten mehr als 10 Millionen Stück verkaufen. Und das waren eben nicht nur die Heimanwender, sondern auch die professionellen Anwender, die Toningenieure, die häufig den ganzen Tag mit dem Kopfhörer arbeiten müssen, die den hohen Tragekomfort sehr genossen haben.
Wir sind hier im Schwerpunkt mit Peter Arasin unterwegs bei Sennheiser. Hier werden Kopfhörer und Mikrofone produziert. Aber jetzt lernen wir das Topmodell kennen.
Das ist ein Kopfhörer, der zum Ausverkaufspreis von 19.900 D-Mark zu haben war. Irgendwie war klar, also bei dem Preis wird das kein Massenprodukt. Wir machen eine Limited Edition von 300 Stück. Wenn es Ihnen recht ist, drehe ich die Musik mal ein bisschen leiser, ja? Ja, und man darf natürlich mit Recht fragen, warum habt ihr denn sowas gemacht? Ich meine, 20.000 Mark für einen Kopfhörer, das gibt ja nur ganz wenige, die sowas überhaupt sich leisten können oder wollen. Ja, der Hintergrund ist der, dass wir so ein bisschen angestachelt worden sind. Nicht? Das war 1991, als wir diesen Kopfhörer gebracht haben. Und zwei Jahre vorher gab es eine internationale Funkausstellung und da ist dann das Management von Sennheiser auch mal auf die Stände der geschätzten Konkurrenz gegangen und war tief beeindruckt, einen innovativen neuen Kopfhörer bei AKG zu finden. Den K1000. Und man war echt beeindruckt. Ein Kopfhörer, der praktisch keine Kopfpolster hat, sondern die kleinen Wandler schweben vor den Ohren. Das war schon eine tolle Sache. Ja, und dann gab es einen neuen Auftrag hier für die Entwicklungsabteilung. Hallo Entwicklungsabteilung, ihr baut jetzt mal den bestklingendsten Kopfhörer der Welt. Wir wollen unbedingt gewinnen. Geld spielt aber jetzt erstmal keine Rolle. Wie bitte? Entwicklungsabteilung muss erst noch zweimal nachfragen. Ist das ernst gemeint? Wir rechnen normalerweise mit jedem Cent und jetzt spielt das auf einmal keine Rolle mehr? Ja, so ist das gemeint. Wir wollen auf jeden Fall gewinnen. Na gut. Die Entwicklungsabteilung kriegt so einen Auftrag vielleicht einmal im Leben. Ne? So ein Entwickler sieht sowas sehr, sehr selten. Und das haben sie wirklich wörtlich genommen. Das beste Übertragungsprinzip ist das elektrostatische. Warum ist das so? Ja, weil die Membranen, die die Schallwellen erzeugen, beim elektrostatischen Prinzip großflächig angetrieben werden. Das heißt, die Kraft, die die Membran auslenkt, greift über die gesamte Fläche der Membran gleichmäßig an. Und das ist ein Vorteil gegenüber dem üblichen dynamischen Kopfhörer, bei dem die Kraft, die die Membran auslenkt, ja über die ringförmige Schwingspule auf die Membran übertragen wird. Und das fügt bei bestimmten Frequenzen eben zu gewissen klanglichen Nachteilen, zu sogenannten Eigenmoden. Ja, und die hat der Elektrostat nicht. Also wurde ein elektrostatischer Kopfhörer entwickelt. Nachteil beim Elektrostaten, der ist schwierig zu bauen und er braucht hohe Betriebsspannungen. Das heißt, er muss einen eigenen Verstärker haben und das macht die Sache dann richtig teuer. In unserem Fall dann 19.900 Mark. Ja, man kann durchaus sagen, dass das wirtschaftlich gesehen kein Erfolg war, aber es war die beste Reklamekampagne, die wir je gestartet haben, um unsere Kompetenz im Kopfhörerbau zu untermauern.
Wer hat denn zum Beispiel alles so einen Kopfhörer gekauft, bekommen oder inzwischen auf den Ohren?
Also wir haben hier im Hause noch 3 Stück. Einer steht als Referenzhörer in der Entwicklungsabteilung. Einen gibt es noch so als Referenzexemplar hier auf dem Tisch. Und einen dritten, den habe ich bislang für Vorführungen benutzt. Leider gibt es keine Ersatzteile mehr und die ganze Sache wird jetzt nach 25 Jahren dann doch langsam klapprig. Also insofern ist das Ganze mehr oder weniger Geschichte geworden. Und wir haben vor einiger Zeit beschlossen, nach 25 Jahren kann man ja mal einen Nachfolger entwickeln, der HE1. Den gibt es aber nicht für 20.000. Der kostet 50.000 plus Mehrwertsteuer.
Und ich hörte, Sir Paul McCartney soll einen haben?
Wir unterstützen eine Institutsgründung von Paul McCartney, das Liverpool Institute of Performing Arts. Da geben wir Stipendien jedes Semester für 2 Studenten. Und Paul McCartney ist natürlich eine Galionsfigur für alle, das ist keine Frage. Kann also durchaus sein, dass wir ihm auch mal ein Orpheus gestiftet haben. Ich weiß, wer den ersten HE1, also den Nachfolger, gekauft hat, also wirklich bezahlt. Und das war Elon Musk. Elon Musk ist der Chef von Tesla. Und Tesla, das sind die Elektroautos. Der macht ja ständig von sich reden, nicht? Der mischt die Autoindustrie dauernd auf mit neuen, sehr interessanten Ideen. Und der hat den ersten neuen Superkopfhörer, also gekauft, ne? Um das mal klarzustellen. Der hat voll bezahlt. Bei solchen Preisen ist das mit der Bezahlung auch so eine Sache und mit der Herstellung sowieso. Ne? So einen Hörer baut man nicht jeden Tag, sondern da fängt man an zu bauen, wenn ein Auftrag reinkommt. Und dann dauert das seine Zeit. Der Kunde muss dann erstmal 10.000 Euro Anzahlung tätigen und wenn die Restsumme dann eingegangen ist, liefern wir aus. Mit einem Speziallieferanten, der hat extra weiße Handschuhe an, damit er auf dem Carrara-Marmorgehäuse keine Fingerabdrücke hinterlässt. Also das hat jetzt weniger kriminalistische Gründe als dekorative.
Mein Name ist Greta Gramm. Ich arbeite hier bei Sennheiser Elektronik seit 3 Jahren. Und hier präsentiere ich Ihnen eben den Sennheiser HE1, unseren Superkopfhörer. Sie hören jetzt immer schon Musik im Hintergrund. Das liegt daran, dass die anderen Herren die Musik sehr stark aufgedreht haben auf den Kopfhörern. Und zwar haben sie hier jetzt unter ihren Fingern den Marmorblock, der das Gehäuse bildet. Da vorne eingelagert sind die Bedienknöpfe. Die sind, wenn alles geschlossen ist, das System heruntergefahren ist, ist alles sozusagen versenkt. Das heißt, sie haben ganz glatte Oberflächen. Und hier oben auf dem Gehäuse haben sie hier die Röhren. 8 Röhren gehören zu dem Verstärker. Das Gehäuse dafür ist aus dem Vollen gefräst, also massives Aluminium. 8 Röhren und dann haben sie links auf dem Marmorblock die Kopfhörerbox. Auch die ist aus dem Vollen gefräst, die ist sowieso jedes Bauteil maßgeschneidert. Und in dieser Kopfhörerbox liegt der Kopfhörer. Das ist ein Elektrostart-Kopfhörer, das ist ein offener Kopfhörer. Dementsprechend werden Sie jetzt auch etwas den Klang mithören. Und wir knüpfen natürlich mit dem HE1 an den Orpheus, an den berühmten Orpheus an. Sowohl was das Konzept angeht, als auch von der Klanggestaltung. Allerdings ist das hier natürlich eine Weiterentwicklung. Es gibt in diesem Fall Keramikelektroden und auch dieses eben ungewöhnliche Gehäuse mit den 8 Röhren verstärkt. Der Kunde kann sich auch aussuchen, welcher Stein ihm gefällt. Marmor hat ja sehr individuelle Maserungen. Das heißt, er kann sich eben aussuchen, welches Steinstück gefällt ihm und vielleicht auch eine andere Farbe, möchte lieber einen schwarzen Stein oder vielleicht einen roten. Sie können sich auch, es kostet alles immer nur etwas mehr Geld, natürlich auch die Knöpfe vergolden lassen oder auch mit Diamanten besetzen lassen. All das ist durchaus auch schon vorgekommen. Das Gros der Kundschaft sitzt in Asien und in Amerika. Ja.
Wie kombinieren wir denn nun aber den HE1 mit meinen Tonquellen, was auch immer das ist, die DVD, die CD oder dann eben meine 1000 Festplatten, die ich sowieso alle über meinen Medienplayer hier abfahre?
Auf der Rückseite des Gerätes gibt es Steckverbindungen für alle Arten von Abspielgeräten. Sie können also den klassischen Plattenspieler anschließen, Sie können ein digitales Gerät anschließen, es gibt alle Möglichkeiten.
Also von Kinch bis Klinke, XLR und wegen meiner auch alles dran.
Ja, für alle Eventualitäten. Wenn Sie natürlich nur den MP3-Player reinstecken, ist Ihnen auch klar, dass natürlich keine Superqualität unbedingt... Der Kopfhörer kann nichts machen, was nicht existiert. Aber technisch ist das alles möglich. Sie können also auch Ihr Smartphone anschließen und abspielen.
Jetzt steht da direkt vor mir der Hans-Werner Lange und er hat ihn, den Orpheus, den es nicht mehr gibt, aber es gab ihn. Und wie sind Sie zu ihm gekommen?
Ach, eigentlich hatte man so Ende der 80er, Anfang der 90er unheimlich viel darüber gelesen. Und in der damaligen Zeit hätte ich gesagt, der ist so teuer, den kann man sich ehrlich gesagt wirklich gar nicht so leisten. Dann werden die Geräte ja älter und wenn man ein ganz großes Glück hat, da gibt es mal irgendeinen Liebhaber, der aus Altersgründen oder wie auch immer sein Hobby abgibt. Und ich hatte das Glück und habe mir einen aus Frankreich erstanden, zum Gebrauchtpreis natürlich, wie das dann so ist. Und bereue das gar nicht, weil ich wirklich sagen muss, für mich ist das der einzige Kopfhörer, der wirklich eine klare Ortung auch nach vorne hin möglich macht, nicht nur rechts und links und in der Mitte des Kopfes, sondern es findet wirklich auch Räumlichkeit irgendwo statt, auch vor der Stirn sozusagen. Und das kann der Orpheus super, aber der neue kann es sicherlich, das kann man jetzt ja nach so 5 Minuten hören noch nicht so abschließend sagen, aber der ist sehr ähnlich von den Klangfarben und vom Klangbild, sehr vergleichbar. Er ist vom Tragekomfort der neue etwas schwerer, muss man sagen. Und wenn man sich dann mal den Kopfhörerverstärker, der ja dazu wird, anguckt, dann merkt man schon, da steckt wahrscheinlich auch ganz noch viel mehr Technik drin, als früher in dem Orpheus drin steckte. Aber der hat halt auch so von der Zeit her so seinen Charme, von der Gehäuseform. Das sieht ja so ein bisschen aus, der Kopfhörerverstärker wie ein Altar, wenn ich das so sagen darf, auf dem dann die Röhren stehen. Und das, was man jetzt sieht, ist halt der Zeit angepasst bei dem HE1. Ja, das ist eine Frage des Zeitgeistes. Das Gehäuse ist voll aus Stein gefräst. Ist schon sehr beeindruckend, man muss das wirklich so sagen.
Also beim Orpheus ist es nicht Stein, denn
nein,
hier beim
Orpheus hat ein Gehäuse aus Edelstahl und Spiegel, Holz und eben sozusagen in verchromtem Metall, wo die Umformer, die Transformatoren für die Röhren drin sind. Ja. Und der sieht dann doch aus heutiger Sicht eher altmodisch aus. Aber der hat, meine Frau sagt immer, ist eine Design-Ikone, wenn ich das so sagen darf. Der hat immer noch so seine Berechtigung, sieht immer noch super toll aus. Und ich muss auch sagen, auch im Vergleich zum neuen, der Orpheus klingt auch heute noch super. Was mich heute sehr beunruhigt, dass ich gehört habe, es gibt also für den Kopfhörer keine Ersatzteile mehr. Das finde ich dann schon beängstigend. Da muss man sich überlegen, was man dann macht auf Dauer.
Ja, obwohl wir ja hier gerade gehört haben, es gibt teilweise bis ins Jahr 1945 zurück sogar noch Ersatzteile. Ja. Beeindruckend war das. Womit hören Sie denn zum Beispiel jetzt das BVN-Magazin? Mit dem Orpheus oder mit einem kleinen Kopfhörerchen im Ohr?
Da muss man ganz ehrlich sagen, das ist eher mit einem kleinen Kopfhörerchen im Ohr. Da entweder überspielt man sich auf eine SD-Karte meinetwegen und holt sich dann auf den Milestone. Das ist eben die Technik, mit der man heute halt umgeht. Oder man lässt es halt über einen Daisy-Player laufen. Auch das geht ja dann auf der anderen Seite. Und der Orpheus ist ehrlich eher das Instrument, um sehr hochwertig und in ganz ruhigen Stunden wirklich mal Musik zu hören. Ist nicht der Kopfhörer, den man ständig dann, sagen wir, auspackt und sich auf den Kopf schwingt, sondern das ist schon ein besonderer Moment, wenn man sich das antut und sich die Zeit nimmt, sagen wir dann wirklich mal, intensiv Musik zu hören.
Also Orpheus ist der Sonntagskopf
genau
bei den Langes.
So könnte man das sagen.
Genau, danke. Viel Spaß damit.
Gerne, danke schön.
Wir setzen unseren Sennheiser Rundgang fort und lassen uns jetzt das Noise-Gate-System erläutern.
Das ist unser Noise-Guard-System, das wir ja in den 80er Jahren für Piloten entwickelt haben. Und das kommt heute viel im Einsatz bei Reisekopfhörern. Weil gerade Geschäftsleute, auch die viel unterwegs sind, Pendler, vielen Zügen sitzen, man will nebenher arbeiten, man möchte Umgebung so ein bisschen ausschalten, mal abschalten können auch zwischendurch. Und das heißt, das sind Kopfhörer mit Active Noise Cancellation. Und das System hat aber gleichzeitig, also gerade der PXC550 hat einen super Kopfhörerklang. Das heißt, Sie können ihn auch, wenn die Akkus einmal leer sein sollten, denn das System braucht natürlich Energie, das ist kein passives Gerät. In dem Moment, sage ich jetzt mal, wo Ihre Akkus nach 30 Stunden tatsächlich mal leer sind, dann können Sie auch den Kopfhörer noch wirklich als Kopfhörer benutzen. Er macht auch einen sehr guten Klang. Mhm. Und das ist bei dieser Art von Kopfhörern nicht Standard. Deshalb ist er auch sehr gut, der verkauft sich extrem gut, seit wir den eingeführt haben.
Also es ist ein schnurloser Kopfhörer. Er hat an der rechten Seite einen kleinen Schiebeschalter mit, soweit ich gezählt habe, 3 Stufen. Diese 3 Stufen scheinen die Noise Reduction zu verstärken oder zu vermindern. Genau. Und man kann an der Seite dann auch noch mit Streichbewegungen dem Kopfhörer die Lautstärke entlocken. Und man kriegt auch über eine Sprachausgabe eine Rückkopplung, was gerade passiert ist oder wo er nun gerade steht. Soweit meine ersten Eindrücke.
Genau, das ist richtig. Sie haben auf der rechten Ohrmuschel ein Touchpad, wo Sie eben durch rauf, hinauf oder hinunterstreichen die Lautstärke regulieren können. Durch drauf tippen können Sie zum Beispiel auch Telefonanrufe annehmen. Das heißt, wenn Sie das Gerät mit Ihrem Smartphone gekoppelt haben, Sie hören Musik, es kommt ein Anruf rein, Sie tippen einfach nur einmal drauf und schon haben Sie den Anruf. Sie können auch eine sogenannte Talk-Through-Funktion einschalten. Das heißt, Sie sitzen im Flieger, haben sich komplett abgekapselt, sind schön in ihrer ganz stillen Welt und nebenan der Kollege möchte Ihnen aber etwas sagen, dann können Sie auch mit Berührung des Touchpads sozusagen möglich machen, dass Sie seine Stimme jetzt durchhören.
Heißt also, da ist nicht nur ein Lautsprecher auf jedem Ohr, sondern da sind auch Mikrofone am Start. Na klar, genau. Muss ja sein, denn Sie wollen ja die Noise Reduction so funktionieren lassen, dass man einen Klang aufnimmt, der dann quasi durch Eigenausschaltung verhindert wird, oder?
Ja, genau, so ist das. Wunderbar, Sie haben das gut verstanden.
Kostenpunkt?
Kostenpunkt sind 399 Euro.
Und wenn Sie mir jetzt einfach nur empfehlen würden, Kopfhörer, um guten Klang auf die Ohren zu kriegen, und es muss nicht gleich der ganz, ganz große, wie vorhin erlebte, sein, würden Sie den da auch nehmen oder ist er vorzugsweise für die Lärm Vernichtung geeignet und dann eben zusätzlich noch als guter Klanglieferant?
Ja, ich sag mal, vom Äußeren her ist er ja eher schlicht gehalten. Wenn Sie also einen Kopfhörer möchten, gerade wenn Sie unterwegs sind, der auch ein bisschen trendy aussieht, dann würde ich eher sagen, greifen Sie zum Momentum. Der ist jetzt vom Äußeren her, von der gesamten Verarbeitung, vom Material her, ein bisschen aufwendiger und etwas stylischer.
Danke. Na, und wenn wir schon einmal hier sind bei Sennheiser, dann sollten wir einmal hinter die Produktionskulissen schauen mit Peter Arasin.
Also, hier haben wir unsere mechanische Vorfertigung. Hier werden also Metallteile hauptsächlich für unsere Mikrofone gemacht, Gehäuseteile. Wir verarbeiten hauptsächlich Messing und Aluminium. Das meiste wird dabei aus dem Vollen gefräst. Das braucht man bei hoher Qualitätsansprüchen und eher kleinen Stückzahlen. Und direkt vor uns haben wir eine kleine Kunststoffspritzerei. Auch das kann man andeutungsweise geruchstechnisch wahrnehmen. Zwar kaufen wir die meisten Kunststoffteile von Lieferanten ein, aber es gibt ein paar Spezialitäten, die müssen wir selber machen. Zum Beispiel die Isolation von Kondensatormikrofonkapseln, die ist sehr anspruchsvoll. Da werden seltene Kunststoffe verarbeitet. Das macht man besser selbst. Und wir gehen jetzt mal hier entlang und auf der rechten Seite haben wir dann die Bearbeitungsmaschinen, in denen Metall zerspannt wird. Man sieht, dass man eigentlich nichts sieht. Bestenfalls sieht man, wie Späne aus der Maschine fallen in einen kleinen Container. Der Grund, warum sie komplett gekapselt sind, ist, dass Metallbearbeitung eine feuchte Angelegenheit ist. Es wird also, während der Schneidstahl vom rotierten Werkstück Material abträgt, ständig eine Mischung aus Öl und Wasser aufgewaschen. Das geht dazu wie unter der Dusche, das kühlt den Schneidstahl, sodass die Standzeit verlängert wird und das gibt eine bessere Oberflächenqualität. Ja, und diese Schneidemulsion, die wird ständig wieder aufbereitet, also permanent recycelt in einem geschlossenen Kreislauf, die wird gefiltert und dann wiederverwendet.
Und das alles ohne Menschenhand?
Naja, die Programmierung muss natürlich vorher erfolgt sein. Das Material muss in den sogenannten Feeder, also von dort aus, wo geschickt wird, eingelegt werden. Das muss schon alles versorgt werden, aber nicht permanent, sondern eben immer abschnittsweise. Und jetzt ist die Maschine erstmal damit beschäftigt, aus den ihr zur Verfügung gestellten Rohrrohlingen Gehäuse zu drehen. Und wenn sie das abgearbeitet hat oder wenn die Stückzahl erreicht ist, die eingestellt worden ist, dann muss der Operator wieder ran. So, wo haben wir denn das Rohteil? Das ist hier die Abteilung, wo alle Einzelteile zusammenfinden und das endgültige Mikrofon seine Gestalt bekommt. Wir haben auf der einen Seite den Reinraum, der linken Seite, und auf der im Reinraum werden die Mikrofonkapseln unter staubfreien Bedingungen zusammengefügt. Das ist bei Kondensatorkapseln Voraussetzung für hohe Qualität. Dynamische Mikrofonkapseln sind da nicht so anspruchsvoll. Ja, und hier in der angrenzenden Abteilung erfolgt dann der endgültige Zusammenbau aller Neumann Studiomikrofone und der MKH-Serie von Sennheiser.
So, jetzt sind wir in dem Bereich, wo die ganz Jungen, die ganz Frischen für die Kameras,
für die Hero-Kamera, ne? Die heißen GoPro. Das sind miniaturisierte Kameras, die sind auch wasserdicht im Gehäuse untergebracht. Unter solchen Gehäusen leidet die Audioqualität. Wir haben dafür ein Spezialmikrofon entwickelt, das man auch beim Wassersport mitnehmen kann. Und dass dann die Geräusche auch eine entsprechende Aufnahmequalität genießen können. Wir hoffen, dass das ein Riesenerfolg wird.
Jetzt ist hier der Herr Schlegel mit ein paar Auszubildenden oder Schülern. Herr Schlegel, wo seid ihr her und wer seid ihr?
Ja, wir sind natürlich gerne zu dieser Betriebsbesichtigung auch gekommen, weil gekommen bin ich heute vom Landesbildungszentrum für Blinde und Schüler sind mitgekommen von der Klasse 2 der zweijährigen Berufsfachschule Wirtschaft bei uns. Von daher haben wir uns natürlich auch für das Unternehmen Sennheiser und auch die Erfolgsgeschichte, die es geschrieben hat, sehr interessiert. Und da haben wir auch gute und interessante Eindrücke heute bekommen. Von den Anfängen bis zum HE1, den wir ja gerade eben, den Superlautsprecher, Kopfhörer, den wir ja auch gerade testen konnten.
Ja, wir haben alle schon ins Portemonnaie geschaut und festgestellt, das wird wohl eher nichts. Aber wen haben Sie uns denn hier mitgebracht? Hier ist ja noch ein Schüler bei uns und der hat ja auch Eindrücke gesammelt. Wer ist das?
Ich bin Steven Schulze und bin in der Klasse 2 der zweijährigen Berufsfachschule Wirtschaft. Und es ist beeindruckend, also was man hier für Auswahl bekommt. Und ich habe mir auch den ganz teuren Kopfhörer angesehen und muss sagen, wow, teuer und hört sich aber super an.
Was verbindet dich sonst so mit Klang, mit Musik? Klar, wer nicht sehen kann, der ist aufs gute Hören angewiesen. Aber machst du in der Freizeit irgendwas Musikalisches in der Band, Instrument spielen oder irgendwas mit Audio?
Eher weniger mit Audio, aber ich spiele Cajon, das ist ein afrikanisches Musikinstrument, aber selbst auch Audioaufnahmen kann ich sehr gut machen.
Wie ist es, interessiert dich noch die Produktion oder gab es schon Dinge, wo du sagst, ja, hier, ich habe mir schon auch von den Kopfhörern, von dem Mikrofon, die man ja hier auch durchaus probieren, aufsetzen, reinsprechen kann, hast du dir da schon was ausgesucht? Weihnachten ist ja alle Jahre wieder.
Ausgesucht jetzt eher weniger. Natürlich ist der große Kopfhörer, der für 50.000 Euro natürlich hier anzubieten ist, ein Highlight, aber leider über meiner Preisklasse.
Ja, ich bin Kevin Thien, gehe auch in die zweite Klasse der zweijährigen Berufsfachschule Wirtschaft und ja, ich bin auch sehr fasziniert davon.
Was darf es denn bei dir mal werden? Wirst du irgendwo was anstreben im Audiobereich dann?
Ich habe mich auch für Audio interessiert. Ich wollte auch mal Audiotechniker werden oder Tontechniker besser gesagt. Ja, da sind viele Bereiche, die man halt noch sehr lernen muss und da auch viele Jahre reinstecken muss. Und da habe ich noch nicht so die Kenntnisse von.
Nun hat man ja als nicht sehender oder nur sehr schlecht sehender Mensch die eine oder andere Hürde im Leben sowieso. Und selbst im Audiobereich, da mag es ja das eine oder andere geben, wenn du sagst, ja, du machst und du würdest gern. Gibt es da Hindernisse, wo du sagst, ja, da ist eigentlich mein Ohr gut, aber ansonsten
komme ich mit den Systemen hier oder da noch nicht so gut klar oder woran liegt's?
Ja, ist eigentlich nur das System, weil alles ja nur noch heutzutage auf Touch ist und also die Touch-Mischpulte halt nur noch sind und die kann ein Blinder noch gar nicht so gut bedienen. Also man geht ja leider nicht mehr auf die alten Reglermischpulte ein. Man nimmt nur noch heutzutage Touchregler und das ist für einen Blinden nichts.
Da müsste man denn irgendwas Haptisches haben und man müsste Voice-Over drin haben im Pult, ja, genau. Oder was?
Ja, also die Apple-Geräte können das ja so gut wie möglich eigentlich. Also die wie GarageBand oder sowas. Aber jetzt so die normalen Mischpulte, die können es halt noch nicht.
Aber nun kommen wir doch sowieso mehr und mehr dazu, dass die Heimelektronik, also fangen wir mal ruhig beim Tablet oder beim iPhone oder ähnlichen Phones an, die können ja, wenn sie die richtigen Apps drin oder drauf haben, die können ja schon Dinge, wo man vor wenigen Jahren bis Jahrzehnten mit Hochglanztechnik noch gar nicht rankam, oder?
Jein, man kann sagen, ja, die können es schon, aber da muss auch die App auf die Sprachausgabe angepasst sein. Wenn das halt nicht so ist, dann liest die Sprachausgabe auch nicht alles vor.
Mhm. Ja. Und die Kombination Braillezeile, also die Zeile, die in Punktschrift dann Bildschirm ausliest, zumindest Teile dessen und Sprachausgabe und sowas, also ist das auch bei den Garage-Systemen zum Beispiel kombinierbar?
Habe ich noch nicht genutzt, aber ich weiß so viel wie, also die Sprachausgabe bekommt auch immer nur das, was sie selber bekommt, und die Braillezeile bekommt auch nur das, was die Sprachausgabe bekommt. Also das heißt, wenn die Sprachausgabe mal was nicht lesen kann, bekommt die Braillezeile es so gut wie auch nicht.
Also letztendlich müsste man selbst auch dann hier wieder vielleicht mit irgendwelchen Skripten anpassen und die Dinge optimieren.
Ja, genau.
Okay, danke dir.
Und dies war der Schwerpunkt bei Sennheiser. Ich sage Dank an alle, sage Tschüss. Mein Name ist und bleibt Eberhard Dietrich.